Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Überall auf der Welt, in allen hochentwickelten Ländern, investiert man viele Milliarden in die medizinische Forschung. An allen Fronten arbeiten Wissenschaftler daran, Krankheiten in den Griff zu bekommen oder sogar ganz auszurotten. Und dabei wurden schon unbeschreibliche Erfolge erzielt, sodass manche Infektion, die früher den sicheren Tod bedeutete, heute kaum noch ein Problem darstellt. Unzählige Menschenleben konnten so schon gerettet werden. Andere Erkrankungen sind bis heute nicht heilbar und können nur verzögert werden, sodass die Lebenserwartung steigt, und wieder andere sind nach wie vor gar nicht behandelbar. Zurzeit wird ja unter Hochdruck an der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid-19 gearbeitet. Wer hier den Durchbruch schafft, der kann mit Milliarden Gewinnen rechnen. Alle diese wichtigen und erfreulichen medizinischen Durchbrüche der Jahrhunderte konnten eines aber nicht erreichen: dem Menschen Unsterblichkeit schenken. Auch wenn wir nach Krankheit genesen, wenn wir von einer lebensbedrohlichen Infektion geheilt werden können, so wissen wir, dass am Ende trotzdem der Tod steht, der für alle Menschen mit absoluter Sicherheit kommen wird. Und so ist es zwar verständlich, dass die Medien aufmerksam auf diese Firmen blicken, die am Corona-Impfstoff arbeiten und auch darüber berichten, aber es ist absolut unverständlich für mich, dass die Öffentlichkeit fast gar kein Interesse an dem Heilmittel gegen den ewigen Tod zeigt, das Gott uns geschenkt hat. Unsere Medizin kann immer nur eine vorübergehende Hilfe schaffen. Sie kann das irdische Dasein verlängern. Aber Jesus Christus ist gekommen, damit wir das wahre, das göttliche Leben, ewiges Leben, in Gottes Herrlichkeit haben, wenn unser irdisches Leben zu Ende geht. Die Entwicklung guter Medizin kostet ein Vermögen. Der Wochenspruch für die Karwoche zeigt, dass auch Gottes Heilmittel gegen unser ewiges Verderben einen hohen Preis hatte. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Selbst ein unerfahrener Bibelleser, der nur grobe Kenntnisse der Geschichte Jesu hat, ahnt, dass Johannes hier von der Kreuzigung spricht. Die Kreuze wurden ja damals hoch aufgerichtet. Das jämmerliche Sterben der Verurteilten, das sollte von allen gesehen werden. Damit erzielte man eine abschreckende Wirkung. Und so hing also auch Jesus oben an einem Kreuz, dazu noch auf dem Hügel Golgatha, weithin für alle sichtbar. Kreuzigungsdarstellungen zeigen daher immer ein solches hoch erhöhtes Kreuz. Aber man fragt sich vielleicht, warum wird das denn so merkwürdig auf so umständliche Weise hier ausgedrückt? Warum heißt es nicht einfach, der Menschensohn muss gekreuzigt werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben? Wochensprüche sind oft aus dem Zusammenhang gerissene und teilweise gekürzte Verse. So lautet der ganze Vers 14 aus Johannes 3: So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden. Da merkt man sofort, hier wird ein Vergleich gebracht. Die Kreuzigung Jesu wird mit einer Begebenheit aus der Zeit des Mose verglichen. Und da ist nun der geübte Bibelleser, der ein gutes Vorwissen aus dem Alten Testament hat, ganz klar im Vorteil. Allerdings kann jeder uninformierte Bibelleser seine Wissenslücken auch ganz schnell auffüllen. Man muss ja nur die Verweisstellen nachschlagen, die unter den Versen angegeben sind. Und wenn wir das tun, dann finden wir in 4. Mose 21 die Geschichte, auf die Johannes hier Bezug nimmt. Das Volk Israel war auf dem Weg ins verheißene Land der Strapazen und Entbehrungen überdrüssig geworden. Sie fühlten sich von Mose betrogen und von Gott verlassen. In 4. Mose 21, Vers 4 lesen wir: Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg. Die Leute waren verdrossen. Ich meine, das hat doch große Ähnlichkeit mit Erfahrungen, die wir auch kennen. Sobald wir in Not sind, regt sich Widerstand in uns. Und wie das Volk damals, werden wir von dem gefangen genommen, was wir gerade so erleben. Und wir verlieren dabei das Ziel schnell aus den Augen. Ja, wir kennen Gottes Verheißung, aber es fällt uns schwer, sie über unsere Erfahrungen zu stellen. Das wusste auch der Apostel Paulus und er ermahnt die Gemeinde in Korinth deswegen, an diesem Beispiel Israels ihr eigenes Verhalten, ihre eigene Einstellung doch immer wieder zu überprüfen und auch zu korrigieren. Wir lesen in 1. Korinther 10, Vers 6, das alles ist geschehen uns zum Vorbild. Und dann schreibt Paulus in Vers 9, lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Diese Geschichte von Volk Israel, das in der Wüste gegen Gott murrt und in Rebellion gerät, die nimmt Paulus als ein warnendes Beispiel, uns geschrieben, uns geschehen zum Vorbild. Die Auflehnung gegenüber Gott und seinem Weg stürzt das Volk nämlich ins Verderben, denn Gott sandte feurige Schlangen und viele Menschen starben. Ich finde es grandios, wie biblische Geschichten insgesamt eine Bildsprache sprechen, die quer durch die ganze Bibel hindurch Bezüge ermöglicht und immer wieder die großen Gesamtzusammenhänge beleuchtet. Gott sandte feurige Schlangen. Ganz am Anfang der Bibel kommt auch eine Schlange vor, die nach Meinung christlicher Theologie den Teufel symbolisiert. Es war eine Schlange, die den Menschen in die erste und grundlegende Rebellion gegen Gott führte. Durch sie hindurch hinterfragte der Teufel Gottes Wort, stellte Gottes Wesen in Frage und hinterfragte die Motive Gottes. Gott will nicht, dass ihr klug werdet, dass ihr werdet, wie er ist. Gott enthält euch etwas vor, seine Drohung ist leer und falsch. Das ist ja der sinngemäße Inhalt dessen, worauf das ganze Gespräch mit Eva zielt, in der Geschichte vom Sündenfall. Bezeichnenderweise werden hier in dieser Geschichte von der Rebellion Israels auf dem Weg durch die Wüste mit Entbehrungen und Problemen, von Gott nun Schlangen zur Strafe in das Lager der Israeliten gesandt. So als wollte Gott damit einen Hinweis geben, wo diese Rebellion ihren eigentlichen Ursprung hat. Sie ist teuflisch. Und wie von einer Schlange gebissen zu sein heißt, tödliches Gift in sich zu tragen, so ist die Rebellion gegen Gott ein teuflisches Gift, das uns den Tod bringen wird. Das ist die Bildsprache der Bibel. Nachdem das Volk Israel dann aber in seiner Not Gott um Hilfe anrief, gab Gott ihnen einen Weg der Rettung. Mose sollte das Abbild einer Schlange aus Erz machen und sie an einem Stab hoch aufrichten. Und dann sollte jeder, der gebissen war, diese Schlange ansehen. Und wer das tat, der sollte leben bleiben. Die Schlange als ein Abbild der wahren Herkunft aller Rebellion gegen Gott und zugleich ein Abbild also der Sünde und des Todes, denn diese Schlangen waren tödlich giftig. Eine solche Schlange sollte also nun als Heilmittel gegen den Tod hoch aufgerichtet werden. Und Gott sagt, wer sie anschaut, der wird leben. Und nun steht in Johannes 3, Vers 14, dass Jesus genauso erhöht wurde, wie Mose die Schlange erhöhte, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Nun geht es hier zwar qualitativ um etwas anderes, nämlich das ewige Leben und nicht nur ein Heilwerden von einem Schlangenbiss, aber die Sinnbildlichkeit beider Geschichten ist doch erstaunlich ähnlich. nämlich, dass das Symbol der Sünde und des Todes zum Symbol der Rettung gemacht wird. Einige Stellen im Neuen Testament zeigen, dass genau dies auf die Kreuzigung Jesu zutrifft. Ich will daher auf die wichtigsten Texte hier einmal eingehen. Paulus sagt in Römer 8, Vers 3, Gott habe seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches zu uns gesandt. In dieser Gestalt. Jesus nahm also unser Bild an, das Bild eines dem Tod verfallenen Menschen, eines fleischlichen Menschen. Dieses Abbild der Sünde und des Todes wurde dann ans Kreuz geheftet. Eine noch konkretere Zuspitzung bringt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 21. Dort schreibt er, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, der ohne Sünde war, Gott hat ihn für uns zur Sünde gemacht. Paulus greift hier einen Satz aus dem Gottesknechtslied in Jesaja 53 auf, das von dem stellvertretenden Leiden Jesu spricht. In Jesaja 53, 6b heißt es, der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. In dieser Formulierung ist mehr im Blick, dass Jesus eine fremde Last trägt, die auf ihn geworfen ist. Aber Paulus geht noch einen Schritt weiter und sagt, Jesus sei zur Sünde gemacht worden. Hier ist die ganz vollständige Identifikation des sündlosen Gottessohnes mit der Sünde gemeint. Der am Kreuz aufgerichtete Jesus ist zum Sinnbild all dessen geworden, was die Menschheit existenziell bedroht. Er nahm die Sünde an sich, wurde zur Sünde gemacht und starb den Tod. Wer aber auf ihn blickt, der soll leben. Und hier auch noch einmal der Vergleich zur alttestamentlichen Geschichte bei Mose. Auf die Schlange zu blicken, die Mose aufgerichtet hatte, bedeutete für Israel, sich Gottes Strafe für ihre Rebellion vor Augen zu halten. Die Schlangen waren ja nicht von ungefähr gekommen. Und die Israeliten waren sich dieses Sachverhaltes bewusst, denn sie sagten zu Mose, wie man in 4. Mose 21 lesen kann, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn geredet haben. Nun sollten sie also auf eine Schlange blicken, Ausdruck der Strafe für ihre Schuld. Und nichts anderes bedeutet das Blicken auf den Gekreuzigten für uns. Am Kreuz sehen wir, der Tod ist Gottes gerechte Strafe für Rebellion und Sünde. Und Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht und starb dort am Kreuz. Und zugleich wurde er dadurch für alle, die an ihn glauben, zum Heilmittel gegen Sünde und Tod. In 1. Petrus 2, 24 lesen wir, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das Opfer Jesu, ein Heilmittel gegen die Sünde und den Tod. Wir sind ja alle infiziert davon und können uns selbst nicht heilen. Heilen kann uns nur Gott. Und der hat ein Zeichen aufrichten lassen, ein Zeichen, auf das alle Welt blicken darf. Und wer es tut, der wird leben. Und darum sagt Hebräer 12, Vers 1, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Lasst uns aufsehen, hinblicken. Auf Jesus zu blicken, das kann man gleichsetzen mit Glauben. Ein Israelit, der damals auf die Schlange blickte, der dokumentierte damit seinen Glauben an Gottes Versprechen. Die Frage, warum das funktionieren soll, die ist nicht relevant. Eigentlich beantwortet sie sich auch ganz einfach. Es funktioniert, weil Gott es gesagt hat und weil bei Gott alle Dinge möglich sind. Und so ist auch Johannes 3, Vers 14 eine ganz klare Verheißung. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das also ist die Einordnung dieses Wochenspruchs in den gesamtbiblischen Zusammenhang. Aber ich möchte noch einmal diese Formulierung erhöht werden, näher betrachten. Äußerlich wurde Jesus zwar am Kreuz hoch aufgehängt, erhöht, aber in Wahrheit war es ja eine ungeheure Erniedrigung, ohne Vergleich. Eine Kreuzigung war unter den Hinrichtungsarten die allerschäbigste und entwürdigendste für einen Menschen. Da wird man nackt zur Schau gestellt, der brennenden Sonne am Tag und der Kälte der Nacht preisgegeben, wilden Tieren schutzlos ausgeliefert, muss man jämmerlich verrecken. Manchmal dauerte es Stunden oder Tage. Kann man einen Menschen tiefer erniedrigen? Aber dieser tiefste Punkt des Wirkens Jesu ist jetzt zugleich der Höhepunkt. Und Johannes nennt es erhöht werden, mehrfach. Größere Liebe kann man ja auch nicht zeigen, als einen solchen Tod freiwillig zu leiden, um die dadurch zu erlösen, die doch ihr Elend selbst verursacht haben. Und Jesus bat am Kreuz sogar noch für seine Mörder um Vergebung. Wenn Gott einmal die Welt richten wird, dann werden alle Menschen schweigen müssen vor der Tatsache, dass Gott, der es nicht nötig hatte, die geliebt hat, die ihn nicht liebten, und dass er bereit war, für sie alle den Weg zum ewigen Leben zu öffnen, durch dieses Opfer, das Jesus gebracht hat. Es ehrt Jesus, dass er sich freiwillig so erniedrigt hat. Und deswegen heißt es ja auch in dem Christushymnus in Philipper 2, was ich auf das Andachtsblatt gedruckt habe, dass Gott ihn, Jesus, deswegen erhöht hat und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle anderen Namen hoch erhoben ist und allen sich beugen werden vor diesem Namen Jesu. Jesus gehört die Ehre. Sein Name verdient es, erhöht zu werden, an die erste Stelle zu kommen. Der zentrale Platz im Leben muss ihm gehören. Und wir sind aufgerufen, Jesus in unserer Welt zu bekennen und ihn zu verherrlichen. Der Menschensohn muss erhöht werden. Diese Aussage ist heute, wo die Kreuzigung Jesu ja nun Geschichte ist, das Programm für uns als christliche Gemeinde. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Erstens, wenn wir zu Jesus aufblicken, dann geben wir ihm die Ehre. Dann setzen wir ihn über uns und erhöhen ihn damit. Nur so kommt uns dann auch seine Tat zugute. Keiner von uns kann sich selbst befreien, von seiner Schuld reinigen, das Leben verdienen. Keiner von uns kann sich selbst Glauben geben. Wir sind alle nur Empfänger des Heils, das Christus uns erworben hat. Lasst uns aufblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, sagt der Apostel Hebräer 12,1. Wir müssen immer wieder zu ihm aufblicken. Das heißt, von uns wegblicken, von den Umständen unseres Lebens wegblicken, von dem wegblicken, was alles so scheint. Wie oft am Tag versinken wir in Selbstmitleid? Wir müssen wegschauen, hin auf Christus. Wie oft fehlt uns die Kraft, das Richtige zu tun, und wir gehen den Weg des geringsten Widerstands? Wie oft erliegen wir unseren Charakterschwächen? Wie oft gelingt es uns einfach nicht, den Anweisungen Jesu zu folgen? Wir hängen in unserem Ärger fest, wir wollen anderen nicht bedingungslos vergeben, wir reden nutzlos daher, wir verletzen andere mit unbedachten Äußerungen, man könnte noch vieles, vieles anfügen. Und immer wieder werten wir das alles aus, und stellen dann frustriert fest, wie weit wir entfernt sind von einem wirklich christlichen Leben. Und von all dem sollen wir uns eben nicht gefangen nehmen und niederdrücken lassen, sondern wegschauen und aufblicken auf Jesus, der der Anfänger des Glaubens ist, auch meines Glaubens, deines Glaubens, und der Vollender. In all diesen Bereichen, die ich genannt habe, hilft uns kein Versuch, aus eigener Kraft ein besserer Christ zu werden. Es hilft und rettet uns nur der Blick auf Jesus. Sein Todesseufzer am Kreuz war: Es ist vollbracht. Er ist der Vollender unseres Glaubens. Und mit diesen Worten, es ist vollbracht, entbindet er uns von dem Krampf, ein heiliges Leben aus den eigenen Möglichkeiten heraus zu verwirklichen. Wenn also Zweifel kommen, wenn das schlechte Gewissen sich regt, die Verzweiflung darüber, dass sich noch immer so viele böse Regungen in unseren Herzen finden, dann hilft nur eins: von alledem wegschauen, auf Jesus blicken. Die Israeliten sollten nicht die Schlangen ansehen, die im Lager unterwegs waren und so gefährlich waren, sondern die Schlange, die Mose erhöht hatte. Und dorthin sollte jeder blicken, der schon gebissen war. Wo das Gift schon injiziert war und es keine Rettung geben konnte, da hatte Gott versprochen, zu heilen und zu retten. Und das ist auch für uns der einzige Weg, mit der Wirklichkeit der Sünde und des Todes in unserem Leben klarzukommen. Zweitens sind wir gefordert, dem Namen Jesu Ehre zu geben und ihn zu erhöhen in unserer Welt, damit möglichst alle an ihn glauben. Jesus erhöhen heißt für uns als Gemeinde, dass wir ihn, Jesus, für alle sichtbar machen, die es noch nicht wissen, wer Jesus ist und was uns durch ihn von Gott geschenkt ist. In früheren Zeiten war es ja üblich, einen Kruzifix gut sichtbar aufzuhängen, in der Küche oder im Wohnzimmer, in allen öffentlichen Gebäuden, in den Schulen und Ämtern, an öffentlichen Plätzen. Das ist in unserer atheistischen Gesellschaft leider alles weggeräumt worden. Jesus ist unter uns nicht mehr erhöht. Er hat in unserer Gesellschaft keinen Ehrenplatz mehr. Aber wir sind berufen, ihm bei uns, in unserem Leben, in unseren Häusern, in unseren Familien, diesen Platz zu geben. Gott bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.